ihr habt niemals irgendeine Chance, irgendwas hier zu erreichen. Und dann schreibt Barack Obama und die Kampagne damals Geschichte, der erste Schwarze im Weißen Haus. Es scheint ja wirklich alles zu gelingen, was Obama damals berührt.
Was kann ich denn als Arbeitgeber von Donald Trump lernen?
Er hat eine brutale Klarheit. Amerika war mal großartig. Die Inflation ist was, was jeder gespürt hat. Was kann ich lernen? Es ist eine klare Erzählung. Ich glaube, was Trump verstanden hat, ist, wenn man das Ziel hat von Wachstum, ist natürlich schon auch die Frage.
Herzlich willkommen zum Top-Arbeitgeber-Podcast, eine neue Folge rund um das Thema Personal und Führung. Heute mit dem lieben Julius von der Lahr. Und ich freue mich über eine Folge, die mal eine andere Perspektive auf das Thema Arbeitgebersein zu tun hat. Dazu gleich mehr. Erstmal, Julius, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst.
Schön, hier zu sein. Danke dir für die Einladung.
Danke auch an den Founder Summit, an die Jungs, die uns hier die Location, wir sind auf dem Founder Summit, hatten uns gestern schon mehr oder weniger zufällig, saßen wir schon beim Abendessen mehr oder weniger gegenüber. Ja. Heute durfte ich schon deinem Panel zuhören, das war perfekt für das ganze Thema.
Gebe ich genauso zurück, du hast nämlich direkt nach mir gesprochen und es war fantastisch, insofern gut dir zuzuhören.
Sehr schön, vielen Dank. Man kennt dich unter anderem oder man kann dich in Verbindung bringen unter anderem so mit der ganzen Wahlkampagne von Barack Obama. Ich glaube 2008 warst du erstmal in dem Team drin, rund um das Thema Yes, we can.
Ja. Yes, we can.
Wie war das?
Großartig. Ja, alles war sensationell dran. Jetzt kann ich natürlich auch sagen, 20 Jahre fast schon später blicke ich zurück darauf und oftmals ist es ja so, dass wenn man sich an die Vergangenheit erinnert, dass man dann auch die rosarote Brille auf hat. Und alles damals hat ja funktioniert. Du kommst an und fängst mit einem Kandidaten an, der komplett unbekannt ist, wo jeder quasi sagt, ihr habt niemals irgendeine Chance, irgendwas hier zu erreichen. Und dann schreibt Barack Obama und die Kampagne damals Geschichte, der erste Schwarze im Weißen Haus, Hope and Change, Yes We Can. Es scheint ja wirklich alles zu gelingen. Was Obama damals berührt, wird auch irgendwie zu Gold quasi in diesem Wahlkampf. Und natürlich, wenn ich auch zurückdenke an die Arbeit damals, diese Kampagne, die unfassbar schnell gewachsen ist, dann war natürlich enorm viel Hustle auch einfach mit dabei, enorm viel Grit, aber wahnsinnig viel hat auch einfach nicht funktioniert oder war auch einfach nur super anstrengend oder schlecht organisiert oder hat eben, wie gesagt, nicht so geklappt, wie es schlussendlich jetzt oder vielleicht direkt nach der Kampagne auch gewirkt hat. Und ich glaube, das verdrängt man auch ein Stück weit. Aber es war trotzdem wahrscheinlich die beste Erfahrung aller Zeiten. Ich erinnere mich noch damals, waren wir in einer Konferenzschaltung. Es gab noch keine Videocalls, aber Konferenzschaltung. Und David Axelrod, das war damals der Chefstratege, war so ein Telefonat. Ich weiß nicht, wie viele Leute mit drin waren, aber er sagte so, ihr könnt es jetzt noch nicht verstehen. Durchschnittsalter damals in der Kampagne war so Ende 20, Anfang 30. Also wir waren alle jung. Und er war einer der 50-plus-Jährigen damals, wie gesagt, Chefstratege. Und er sagte dann, ihr könnt es jetzt wahrscheinlich noch nicht einschätzen, aber das wird der beste Job eures Lebens werden. Ne? Genießt jeden Moment, jeden Augenblick. Und wir alle so, keine Ahnung, wovon er redet. Und das ist der erste Job, den ich hatte aus dem College raus. Aber retrospektiv war es natürlich so, dass wo du an was ganz, ganz Großem mitgearbeitet hast, das dann auch noch geklappt hat und so viele Eindrücke, so viele Beziehungen daraus entstanden sind, so viele Erlebnisse und vor allem so viel Erfahrungsschatz, der, wie gesagt, auch bis heute noch trägt.
Ich würde da gerne gleich nochmal tiefer reingehen, würde noch eine Step davor gehen. Ja. Der Julius, der, wir haben gerade schon mitbekommen, wir kommen beide aus Süddeutschland, ist auf einmal bei Yes We Can dabei. Ja. Wie kam dieser Weg?
Ich war Süddeutschland, ich war auf einem Internat auf der Schwäbischen Alb, die Ursprungsschule, in dem ein Stipendium damals gegeben und es war ein Basketballinternat. Insofern, ich habe viel Basketball damals gespielt und unser Basketballtrainer damals, Ralf Junge, der jetzt auch Bundesliga-Trainer ist, der ist immer mit uns in den Ferien auf amerikanische Turniere gefahren, in der Hoffnung, dass vielleicht der ein oder andere sich vor College-Scouts zeigen kann und dann eben auch ein Stipendium bekommt, um in der ersten College-Liga zu spielen. Und genauso ist es für mich gekommen. Ich habe diesen Traum wahrgemacht, Basketball in Deutschland angefangen und dann eben in der ersten College-Liga zu spielen. Was, wie gesagt, glaube ich, für jeden in Amerika Basketball zu spielen der absolute Traum ist. So bin ich in Amerika gekommen. Ich habe dann 4 Jahre dort studiert, Politik- und Kommunikationswissenschaften, Basketball gespielt. Dreimal Kreuzband gerissen, insofern das war dann das Karriereaus, aber es war genau die Zeit, als dann Obama angefangen hat, darüber nachzudenken, Präsident zu werden. Und als er dann seine Kampagne angekündigt hat, habe ich natürlich gesagt, ich will hier unbedingt mitmachen. Habe erst freiwillig mitgearbeitet und dann habe ich einen Job bekommen und so ging dann diese Obama-Zeit los, knapp 20 Monate eben für diese Kampagne zu arbeiten.
Wenn dir die Gäste in unserem Podcast gefallen, kannst du uns einen Riesengefallen tun. Und das Ganze ist kostenfrei und dauert nur genau maximal 30 Sekunden. Du kannst einmal diesen Podcast abonnieren und gerne auch mal einen Kommentar hinterlassen. Ja, was du letztendlich für Fragen hast, was dich interessiert, was für Gäste wir mal einladen sollen. Und mit jedem Abonnenten hilfst du uns quasi weiter, den Podcast größer zu machen und noch weitere solcher coolen Gäste mit einzuladen. Deswegen vorab schon mal vielen Dank fürs Abonnieren und viel Spaß weiter beim Podcast. Was hast du vom Sport mitgenommen? Wir hatten ja schon sehr, sehr viele Sportler bei uns auf der Bühne, unter anderem auch Dirk Nowitzki, hatten wir bei uns auf dem Kongress.
Ja.
Was hast du so aus der Sportzeit mitgenommen, die dir geholfen hat? Man merkt, du bist jetzt super bissig, du gehst da voran, gehst deinen Weg. Ja. Was kam das aus dem Sport?
Ich glaube, Sport und Competition geht natürlich einher. Im Sport, wenn du nicht bereit bist, dich auch ein Stück weit zu quälen, auch vielleicht ab und zu ein Stück über deine Grenzen hinauszugehen, dann erfährst du natürlich A, nie, was wirklich auch alles in dir steckt. Und B, kommst du auch einfach nicht voran. Dementsprechend, das glaube ich, hat mir der Sport schon auch gezeigt. Und Basketball und Wahlkampf sind gar nicht so unterschiedlich. Mhm. Ich meine, du spielst im Basketball 4 Viertel, 2 Halbzeiten, je nachdem. Du weißt ganz genau, irgendwann läuft die Uhr aus und du musst halt mehr Punkte auf dem Zähler haben als die gegnerische Mannschaften. Genauso ist es ja auch im Wahlkampf auch. Irgendwann schließen um 18 Uhr die Wahllokale und entweder du hast mehr Stimmen als der andere oder du verlierst halt die Wahl. Insofern gibt es da schon auch einige Parallelen. Wir können über Taktik und Strategie sprechen. Auch im Wahlkampf ist schlussendlich ein Mannschaftsspiel. Klar gibt es einen Kandidaten oder eine Kandidatin, aber du brauchst das richtige Team, unterschiedliche Fähigkeiten, um dort auch hinzukommen. Aber ich glaube, es war wirklich dieses morgens um 5 aufzustehen, in eine kalte Halle reinzukommen, dort die ersten Wurfübungen zu machen, ne? Dann ins Fitnessstudio zu gehen und kräftiger zu werden, dann zur Schule oder zur Uni zu gehen, danach wieder ins Training zu fahren, nach Ulm zu fahren, dort zu trainieren. Ne? Das ist alles, was du wirklich wollen musst. Wenn du es nicht willst, dann machst du es nicht und dann kommst du auch nicht voran. Und dasselbe gilt natürlich auch für einen Wahlkampf. Du musst es mehr wollen als jeder andere. Es braucht eben diesen Grit, weil es ist anstrengend, es ist null glamorous. Niemand klatscht dir zu am Anfang. Alle sagen dir, du wirst scheitern. Genauso wie es auch ist, wenn du eine Sportkarriere anstrebst. Die Leute, die schaffen, sind in der absoluten Minorität. Du musst gegen alle Orts dich eben auch beweisen. Und dasselbe gilt natürlich auch fürs Business. Auch da, es gibt 1000 Leute, die ein Business starten wollen. Ich meine, das beste Beispiel. Man muss dranbleiben, man muss wachsen, man muss irgendwie schaffen, morgens auch wieder aufzustehen, auch wenn 7 Deals gestern nicht geklappt haben. Und so ist es im Sport, so ist es im Wahlkampf und so ist es wahrscheinlich in fast allem, was dir wirklich wichtig ist und was auch schwierig ist.
Spirit, yes we can. Ich finde, das ist schon eine geile Botschaft, so jetzt auch rückwirkend betrachtet. Ja. Ich war damals noch ein bisschen jünger.
Ja.
Noch nicht so, aber ich kann mich trotzdem sehr gut erinnern an diese Zeit. Was war damals, also ich vergleiche es mal, ein Arbeitgeber hat die Herausforderung, er muss eine Marke aufbauen, wo die Leute bei ihm arbeiten wollen.
Ja.
Jetzt habt ihr eine Challenge, die vergleichbar, da ist ja die Arbeitgebermarke ein Witz dagegen, wo ich sage, ich muss ein Riesenland dazu bewegen, jemanden zu wählen, der so in dieser Art und Weise noch niemals Präsident war. Ja. Was war der Spirit hinter Yes We Can? Du hast es vorhin schon ein bisschen beschrieben, dass der Verantwortliche gesagt hat, das wird das Krasseste sein, was sie jemals gemacht hat. Aber beschreib mir das mal ein bisschen mehr.
Ich glaube, so eine Kampagne muss in erster Linie jemanden Zeitgeist treffen. Was war der Zeitgeist? Ich vermute, viele erinnern sich zwar noch lose an Barack Obama und auch Hope and Change und Yes We Can, aber die Zeit damals, die war ja besonders, war der Ex-Präsident George W. Bush. Republikaner, Krieg im Irak, Afghanistan. Dann gab es natürlich noch die Finanzkrise. Das heißt, das Land war in einer desolaten und katastrophalen Situation. Leute haben ihre Wohnung verloren, wussten nicht, wie sie für die Gesundheitsversicherung bezahlen sollten. Insofern, Amerika steckte in einer tiefen Krise. Und die Sehnsucht nach Veränderung war gigantisch. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn du Veränderung willst, wen wählst du? Zur Erinnerung, es war George H. Bush, dann kam Bill Clinton. Dann kam George W. Bush und jetzt sollte Hillary Clinton Präsidentin werden. Und wenn du jetzt sagst, ich sehne mich nach Veränderung, nimmst du dann wirklich nochmal Hillary Clinton, die quasi Teil vom Establishment ist und immer schon in Washington war, immer schon Senatorin war, First Lady war und. Oder sagst du, ich mache, wie gesagt, alles fundamental neu. Und da kommt natürlich Obama ins Spiel und sagt, ich sehe anders aus, ich heiße anders, ich bin noch nicht lange in Washington, ich bin noch nicht so glatt geschliffen wie die anderen. Und vor allem, ich habe auch neue Ideen. Und zu guter Letzt, yes, we can. Das we. Ne? Es geht nicht um mich. Klar, ich werde Präsident werden. Aber schlussendlich kann die Veränderung nur kommen, wenn wir alle gemeinsam arbeiten. Das war eine Botschaft, die so sauber aufgesetzt war, weil sie echt war, weil sie authentisch war, weil Obama dran geglaubt hat und weil wir auch alle dran geglaubt haben. Und ich glaube, das hat schlussendlich die Kampagne getragen. Dann kamen natürlich auch noch die Inhalte dazu. Natürlich kam auch der Kontrast zu den Gegenkandidatinnen und Gegenkandidaten dazu. Aber schlussendlich war es, glaube ich, die Glaubwürdigkeit, die Authentizität und vor allem aber eben die Energie, die im Land war. Hm. Leute, die gesagt haben, es muss auch noch anders gehen. Obama war der Katalysator dieser Energie. Die Energie kam von außen, er hat die Schubumkehr gemacht, hat gesagt, wir bringen das Ganze nach Hause. Und die Zahlen, sowohl was Spendengelder betrifft, Mitarbeiterinnen, Freiwillige, wir hatten 1 Million Freiwillige, die für uns rausgegangen sind, an Haustüren geklopft haben, Anrufe gemacht haben, gespendet haben. Das war unfassbar, wie so eine Mobilisierung zustande kommen kann.
Was waren das teilweise für Hebel? Weil ich finde es echt sehr, sehr, sehr beeindruckend, vor allem in einer Zeit, wo nicht wie heute Social Media oder ähnliches so die relevanteste Rolle gespielt hat. Was waren da so neben diesem Yes, we can und die richtige Zeit, was waren da so die auch strategischen Punkte, die da gut eingespielt haben?
Ich meine, auf der taktischen Ebene, Social Media hat eine Rolle gespielt. Facebook kam 2003, 2004, glaube ich, haben wir es damals auf dem Unicampus bekommen. Ich war einer der ersten so im Facebook-Account damals, was noch de facto nichts konnte im Vergleich zu dem Werbungsschalten und so weiter. Gibt es natürlich alles nicht. Twitter, YouTube ging gerade los und wir haben natürlich voll drauf gesetzt. Unsere magische Killer-App damals war der E-Mail-Newsletter. Wir hatten, ich glaube, 16 Millionen E-Mails in unserem E-Mail-Verteiler, die quasi ein direkter Zugang quasi zum Konto von Leuten waren. Wir haben eine E-Mail rausgeschickt, haben gesagt, wir brauchen Geld. Und die Leute konnten mit einem Klick eben auch spenden. Ne? Das waren für uns damals gigantische Hebel, die wir eingesetzt haben. Aber wenn ich so zurückblicke, war es nicht das Internet, das Obama plötzlich groß gemacht hat. Es war maximal der Brandbeschleuniger, der diese Glut dann eben auch groß gemacht hat. Ich glaube, das Wichtigste war damals nochmal Timing, Zeitgeist. Es ist schlussendlich auch das, was oftmals im Marketing funktioniert. Es war neu versus alt. Wir waren neu, wir waren jung, wir waren der Aufbruch, wir waren die Zukunft und alles andere war abgestanden, alt, die Rezepte von gestern, die niemand mehr haben wollte. Und ich glaube, wenn du so klar die Positionierung ziehst, so wie Trump auch gegen Joe Biden stark versus schwach hatte, da geht es nicht um ein bestimmtes Thema, sondern du greifst den Zeitgeist, du gibst dem ganzen Gesicht und du sagst ganz klar, Weggabel, in welche Richtung soll das Ganze hier weitergehen? Ich glaube, das haben wir damals richtig gemacht. Das hat Trump natürlich auch 2024 oder auch 2016 richtig gemacht. Und gute Marken in ihrer Architektur bekommen das natürlich auch hin.
Ist für mich sehr, sehr stimmig, auch so diese Klarheit dort reinzubringen.
Es ist immer relativ leicht, Strategie 20 Jahre später sehr stimmig zu erkennen. Ja. Wenn du in dem Moment drinsteckst, ist es deutlich schwieriger.
Vor allem sie zu bauen und auch weiterzuentwickeln und auch auf reinzugehen. Was hast du von Personen wie jetzt einem Barack Obama, ich vermute, du hattest ja auch einen gewissen Kontakt gelernt, auch da rauszugehen? Weil ich glaube, viele Unternehmer haben die Herausforderung, auch so eine klare Stellung einzunehmen. Was ich in der Politik ja sowieso krass finde, weil du kannst ja, du hast immer extrem viel Gegenwind, automatisch, gerade wenn du gegen etwas bist, wo vielleicht auch Ängste hochkommen, nicht gut genug zu sein, Ablehnung zu erhalten oder ähnliches. Was durftest du von Barack Obama oder auch anderen Persönlichkeiten lernen, die da auch so eine Self-Confidence mitgeben? Das ist die Message, yes we can. Ja. Und es gibt aber nicht yes we can maybe oder was auch immer,
hopefully,
sondern
one day. Yeah.
Genau, nee, 110% und auch zu allem stehen und das so zu reflektieren.
Ja. Ich meine, wenn wir schon über Slogans wie yes we can sprechen oder auch make America great again oder winning the future, was auch immer es ist, ne? Diese Slogans sind ja doch unterm Strich alle relativ plump. Hm. Und ich glaube, das ist wichtig, das zu verstehen. Kampagnen sind quasi wie ein MRT der Seele, also eine Kernspintomographie der Seele. Die dauern 2 Jahre. Jeden Tag aufs Neue geht ein Kandidat, eine Kandidatin raus und versucht, ihre Botschaft zu verkünden, Leute zu überzeugen. Und jeden Tag haben Leute die Möglichkeit, genau zu schauen, wie tickt diese Person wirklich. Und jetzt schreiben wir drüber, New, Change, Hope, Maga, was auch immer. Wenn du es nicht schaffst, diese Botschaft jeden Tag mit Leben zu füllen und zu erklären, wie diese Botschaft eben zutreffend ist für dich als potenziellen Wähler, zu erklären, was ich eben auch für dich tun werde, zu identifizieren, was dein Problem ist und wie ich mich in Positionierung bringe, um dir dabei zu helfen, dein Problem eben auch zu lösen oder deine Situation zu verbessern, ich glaube, dann fällt der ganze Slogan auseinander oder hebt niemals ab. Und ich glaube, das ist das, was Obama gemacht hat. Insofern, was kann man, glaube ich, von Obama lernen? Er hat ein klares Wertegerüst. Und das ist interessant. Er schreibt es auch in seinem Buch und er spricht darüber. Er sagt, ich bin so dankbar, sagt Obama, dass ich nicht mit 20, 21, 23 irgendwie Präsidentschaftskandidat geworden bin, sondern dass er und Michelle eben auch Zeit hatten, im Endeffekt erstmal zu erkennen und rauszufinden, wer sie wirklich sind, bevor sie eben auch so auf die nationale Bühne gewürfelt wurden und dann unter heißen Scheinwerfern, so wie hier, eben auch gegrillt wurden. Ich glaube schon, dass das ein extrem klares Wertegerüst braucht, einen klaren Wertekanon braucht, weil wenn aus allen Richtungen plötzlich Kugeln geflogen kommen und jeder dich auch irgendwo vorführen möchte, dann musst du ja in deinem innersten Kern wissen, wofür du stehst und warum du genau der Richtige bist zu diesem jetzigen Zeitpunkt. Und das ist auch das, was ich jedem Kandidaten oder auch jedem Unternehmer, jeder Unternehmerin mitgebe, ist, du musst zwei Fragen beantworten können. Die erste Frage ist, warum du? Ne? Was zeichnet dich aus? Was sind deine Qualifikationen? Was sind die Kompetenzen, die du schon angeworben hast? Ne? Was sind die Stärken, die du hast? Das musst du alles klar beantworten können. Aber das Zweite und die zweite Frage ist die Frage nach dem Warum jetzt? Warum ist das, was du gerade anbietest, als Kandidat, als Unternehmer, als Arbeitnehmer, ne, wenn sich jemand irgendwo bewirbt, warum bist du genau der Richtige für diesen jetzigen Moment? Und nur wenn du die zwei Fragen wirklich stimmig beantworten kannst und jedes Mal auch eine Referenz geben kannst, ne, in dem Moment habe ich das getan. Und das, was ich dort gelernt habe, zahlt eben auch auf diesen Moment ein. Ich glaube, nur dann kannst du eine stimmige Erzählung eben auch vorbringen. Und ich glaube, auch nur dann schauen Leute zu und sagen, ich glaube, das, was der oder die mir erzählt, hat Hand und Fuß. Ich glaube, auch wenn eine Krise kommt, dann wird er richtig entscheiden, weil ich festmachen kann an dem, was er sagt, dass die Werte, der Kanon dort auch irgendwie richtig ausgeprägt sind.
Die Werte und das Warum jetzt.
Ja.
Und gerne nochmal ein bisschen Erläuterung dazu. Ja. Dieses, wenn ich dich richtig verstanden habe, auch das so weit zu durchdenken, dass es für einen selber immer stimmiger wird, ja, und man nicht mehr etwas sagt, was man nicht fühlt.
Ja. Ich meine, es ist natürlich auch schwierig in so einem Wahlkampf, ne? Und ich bleibe jetzt nochmal im Wahlkampf in den Vereinigten Staaten. Du hast 50 Bundesstaaten, durch die du durch musst, ne? Ja, um erstmal die Nominierung zu bekommen. Da musst du das ganze Land erreichen. Und natürlich ist Amerika ein so großes, facettenreiches Land, wo du natürlich eine andere Bevölkerung auf dem Land hast als in der Stadt, wo du alt und jung hast, wo du über die Zukunft sprechen möchtest, wenn viele sich auch die Vergangenheit oder die glorreichen Tage von gestern zurückwünschen, wo die Hälfte vom Land sagt, wir finden Waffen furchtbar und die andere Hälfte sagt, wir wollen auf gar keinen Fall unsere Waffen hergeben. Und es gibt natürlich 1000 Themen, die quasi 49-51% Themen sind. Und dann ist natürlich die Versuchung total groß, in so einen Raum reinzugehen, den Raum zu lesen und zu sagen, ich glaube, hier sind alle für Waffen und zu sagen, ich will auf jeden Fall auch sicherstellen, dass ihr weiterhin eure ganzen Waffen behalten dürft. Und dann kommst du in den nächsten Raum rein und alle sind dagegen. Und dann überlegst du dir, naja, wie kann ich jetzt vielleicht die Botschaft auch wieder so shiften, damit ich jedem das erzähle, was er gerne hören möchte. Und ab und zu gibt es Kandidaten, die sagen, ich würde euch gerne das sagen, was ihr hören möchtet. Aber es wäre genau das Falsche zu diesem jetzigen Zeitpunkt. Ich kann euch nicht versprechen, dass ich all das machen werde, was ihr wollt oder ihr euch wünscht. Ne? Ich werde nicht alle eure Träume erfüllen können, aber ich verspreche euch, dass ich immer ehrlich mit euch sein werde. Und wenn ich der Auffassung bin, dass das, was gerade der Status quo ist, das Falsche ist, dann sage ich es nicht nur so, sondern ich begründe es auch und ich sage euch auch, wie ich es ändern möchte. Und dann könnt ihr eine Entscheidung treffen. Und so habe ich Obama wahrgenommen, dass der klare Überzeugung hatte und auch bereit war, dafür einzustehen, aber eben auch zu erklären, warum. Und das, glaube ich, ist was, was mir zu selten aktuell passiert, dass Leute sagen, ich bin hierfür, aber sich nicht mehr die Mühe machen, genau zu erklären, warum sie einen bestimmten Gedanken haben oder einen bestimmten Vorstoß eben auch wagen. Und das, glaube ich, ist ein absolut essentieller Punkt, Politik zu erklären und sicherzustellen, dass du eben die Leute auch auf deine Seite ziehst.
Ja, das schließt sich auch für mich, wo Barack Obama mit seiner Frau gesagt hat, das hat eine gewisse Zeit gebraucht.
Ja.
dort diese Klarheit zu bekommen. Ja. Wenn du jetzt mit dem Unternehmer sprichst, ja. Der vielleicht diese Klarheit immer mehr findet, aber vielleicht ja. trotzdem noch Respekt hat, rauszugehen. Weil das erleben wir sehr häufig.
Absolut.
Wir erleben sehr häufig, rauszugehen, weil du kannst ja wiederum, hast immer Gegenwind. Was hast du da vielleicht für Impulse, die du lernen durftest für dich selber, für andere? Du bist ja auch regelmäßig gefühlt einmal am Tag im Fernsehen. Das heißt, da wird es wahrscheinlich auch Leute geben, die finden die Scheiße. Oder was du sagst oder was
auch
immer.
Ich habe noch kennengelernt.
Du bist auch sehr empathisch.
Nein, nein, klar.
Also ich glaube, du weißt auch, was ich raus.
Ja, ich meine, so der Klassiker wäre natürlich zu sagen, komm, lies nicht, was in den Kommentarspalten steht. Ne? Lies nicht die Kommentare auf YouTube und könnt nachher jetzt im Nachgang, nachdem du das Video hier gepostet hast, auch einmal die ganzen Kommentarspalten durchgehen und schauen, was dort geschrieben wird. Aber schlussendlich wird es immer natürlich jemanden geben, der dich nicht mag. Wenn du kandidierst, musst du davon in Amerika ausgehen, dass wahrscheinlich 48% sagen, ich habe den anderen oder die andere gewählt. In Deutschland, wenn du Bundeskanzler werden möchtest, ne, wenn du 30% knackst, ist es fast schon revolutionär. Ne? Dementsprechend musst du davon ausgehen, dass wahrscheinlich 2/3 der Leute gegen dich sind. Und das musst du natürlich auch ein Stück weit aushalten. Und ich verstehe auch, dass das nicht jeder aushalten möchte. Ich bewundere jeden und jede, die aktiv in die Politik gehen und auch jeden, der bereit ist, sich hier auf eine Bühne zu stellen und sich quasi auch auf die Probe zu stellen. Ne? Kommt meine Botschaft an, applaudieren die Leute. Manchmal ist es aber so, dass du sagst, ich muss hier raus. Ne? Das, was ich sage, ist so wichtig. Das, was ich verändern will, ist so zentral. Ich muss raus auf die Bühne gehen. Und auch das respektiere ich immens. Und ich glaube, wenn du klar weißt, was du sagen möchtest, verstehst, warum du das sagst und auch das Argument machen möchtest, weil du es durchdacht hast und davon überzeugt bist, ich glaube, dann ist es deutlich leichter, das ein oder andere auch abprallen zu lassen, weil du ja weißt, im Kern bin ich 100% im Reinen von mir. Und die Schwierigkeit ist, glaube ich, rauszugehen und Reels zu posten, auf Bühnen zu gehen, wenn du für dich diesen Kern noch nicht gefunden hast. Insofern, wahrscheinlich müssen viele einfach ihr Soul-Searching machen, die sich noch nicht comfortable fühlen, auf die Bühne zu gehen und zu sagen, was ist wirklich der Kern vom Kern von dem, was ich transportieren möchte. Und wenn du den gefunden hast, wird es deutlich leichter sein, raus auf die Bühne zu gehen.
Ich würde sogar noch erweitern, nicht nur raus auf die Bühne, sondern als Arbeitgeber, gerade wenn du größer wirst, auch diesen Kern intern in deinem Unternehmen gut zu vertreten.
Ja.
Weil da kämpfst du vielleicht auch mit Überzeugung, andere, warum jetzt wieder größer, warum weiter,
klar.
warum jetzt noch mal eine Idee oder was auch immer. Und auch da ist häufig, wenn dieser Kern nicht so tief erarbeitet ist, komme ich da wieder weg
ja.
oder vergesse den oder weiche von eigenen Werten ab und bin dann wieder im Mangel, weil Leute da sind, die nicht passen oder was auch immer. Und da finde ich das sehr wertvoll. Aber immer tiefer in den Kern reinzugehen, das finde ich ein guter Punkt. Mal von, oder beziehungsweise, was mich noch interessiert, du hast gesagt, bei Barack Obama lief auch einiges nicht so.
Ja.
Hast du vielleicht irgendwie so eine Situation, wo du dachtest, boah, das war eigentlich eine richtig geile Idee von uns, hat aber niemand interessiert?
Ach, ich meine, es gibt bestimmt 100 Momente, wo wir mit der Kampagne wirklich in der Krise waren. Es gibt so einen Moment, Vorwahlkampf 2008, wir kämpfen noch gegen Hillary Clinton um die Nominierung. Und dann kommt plötzlich ein Video raus, ich meine, es war Pennsylvania-Vorwahlkampf, kommt ein Video raus, wo der ehemalige Pfarrer von Barack Obama Videos, ich glaube, 10 Jahre zuvor rauskommt. Es war auch der Pfarrer, der Michelle Obama und Barack Obama getraut hat. Kommt so ein Video raus, wo der sagt, es ist nicht God bless America, it's God damn America. Was natürlich für Republikaner, für Hillary Clinton als Gegenkandidatin gefundenes Fressen war. Dieses Video läuft auf Fox News, dem konservativen Sender, damals auf Endlosschleife. Alle sagen, na, Obama, was hat er sich damals für einen Pfarrer ausgesucht, dass der sagt, God damn America, na, das kannst du doch nicht machen. Und das war so ein Moment, wo viele gesagt haben, die Kampagne ist vorbei. Davon erholst du dich eigentlich nicht mehr, ne? Als schwarzer Kandidat mit einem schwarzen Pfarrer und. Und dann fand ich es bemerkenswert, weil da war kein Spin da. Das war nicht irgendwie, dass du sagst, oh nein, zu dem Zeitpunkt waren wir schon gar nicht mehr dort Mitglied in der Kirche, sind wir auch nicht mehr hingegangen oder ich distanziere mich und. Obama hat Folgendes gemacht, er hat gesagt, wir werden hier mit Spin nicht durchkommen und hat sich im Endeffekt 48 Stunden zurückgezogen. 48 Stunden, was im Wahlkampf eine Unendlichkeit ist. Ne? Keine Interviews gegeben, sondern hat sich hingesetzt, hat eine Rede geschrieben. Und dann gibt es die Rede More Perfect Union. Das ist die Rede, kann man auf YouTube finden, eine der besten Reden, die aus meiner Sicht jemals geschrieben wurden. Ein Großteil davon hat Obama einfach selber gesagt. Selber geschrieben und tritt dann vor die Presse und adressiert das Punkt für Punkt für Punkt. Aber bettet das in eine größere Geschichte ein und sagt, natürlich hatte dieses Land in der Vergangenheit große Probleme mit Rassismus, erklärt die Geschichte von seinen Großeltern, die selber eben auch noch Rassismus erlebt und auch eben auch praktiziert haben, ne? Und sagt dann eben, naja, aber dieses Land hat ein Versprechen, dass wir uns immer weiterentwickeln. Und bettet das Ganze ein. Es ist eine wunderbare Rede, es ist ein Meisterstück der Kommunikation. Aber es funktioniert, glaube ich, weil Obama das wiedergibt, was er auch selber im Kern glaubt. Und ich glaube, das Positive, was da drin steckt, das ist die Energie, die er mitbringt mit einem messerscharfen Argument. Und ich glaube, von diesen Beispielen gibt es wahrscheinlich, wie gesagt, ein Dutzend, wahrscheinlich knapp 100. Wo man aber festhalten muss, der Kern, der wird da nie angekratzt. Der Kern ist immer stabil und das ist das, was trägt.
Ja, und auch halt die Offenheit zu zeigen, was ja einfach nicht so gut lief und warum das so ist und die Zusammenhänge, ist sehr wertvoll. Wie hast du danach, also jetzt sag ich mal 2008,
ja,
voller Hype wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich, wenn man dann auch sowas gewinnt, stelle ich ja mir das vor, wie so die Weltmeisterschaft im Basketball zu gewinnen, haben die Deutschen jetzt auch mal geschafft. Aber so stelle ich mir das vor, auch mit dem Team, da proud zu sein, Teil davon zu sein, diese Bewegung voranzubringen. Wie ging danach deine Reise wieder?
Ich muss ja leider Wasser in den Wein kippen. Ich würde gerne sagen, dass es genau so war. Mhm. Dass ich vergessen soll, diese Wahlkampfzeit, ne? Viele sprechen über Work-Life-Balance im Moment. Das war fast 2 Jahre lang 6 bzw. 7 Tage die Woche arbeiten. Also wir haben angefangen, 6 Tage die Woche zu arbeiten und dann die letzten 12 Monate waren 7 Tage die Woche. Das einzige Ausnahme war, sonntags haben wir erst um 12 angefangen. Aber ansonsten hast du mehr oder weniger von morgens um 8 bis Mitternacht jeden Tag gearbeitet. Und wir haben es alle geliebt, ne? Lass mich da keinen Hehl draus machen. Alle waren 100% mit dabei. Es war eine gigantische Klassenfahrt quasi, wo du jeden mochtest oder die meisten zumindest und einfach gearbeitet hast nonstop, weil du eben an den größeren Kurs geglaubt hast. Wenn dann plötzlich die Wahl vorbei ist und Obama gewinnt, hält die Siegesrede, ne? Jeder hat Tränen in den Augen, jeder liegt sich im Arm und alle sagen, es war absolut großartig. Danach ist aber auch einfach die Batterie leer. Und vor allem ist natürlich auch der Punkt, niemand weiß, wie es weitergeht. Niemand weiß, wer einen Job im Weißen Haus bekommt. Niemand weiß, wie es überhaupt irgendwie läuft, weil wir alle noch nie an diesem Punkt waren, ne? Und quasi auch sonst noch niemand da war. Das heißt, erstmal fallen wir alle in ein gigantisches Loch, versuchen irgendwie 3-4 Tage am Stück durchzuschlafen, um uns dann langsam wieder zum Burger zu treffen und irgendwie wieder zu uns zu kommen. Und ich glaube, erst dann merkst du auch langsam, A, wie identitätsstiftend das Ganze war, aber B, natürlich auch, wie anstrengend das Ganze war. Es war erstmal wieder die Familie anrufen und quasi wie wenn du aus dem...
Mich gibt's noch.
Es gibt mich noch, ne? Also neue Freundschaften wieder, die alten wieder zu aktivieren. Und gleichzeitig ist natürlich dieser Jubel, diese Stimmung. Und du merkst aber erst wirklich, was du dort geleistet hast, ne, was der Kandidat vor allem geleistet hat, eben ein paar Wochen später. Und dann geht es natürlich aber auch das Messerstechen los, weil auch da ist es natürlich wieder, jeder will einen Job haben. Jeder will den besten Job haben. Jeder schaut, mit wem ich Mittagessen gehen kann, um den nächsten Job zu bekommen. Also auch das ist natürlich eine Selektion und auch Kampagne. Und plötzlich musst du deine eigene Kampagne machen, um sicherzustellen, dass du dorthin kommst, wo du auch hinkommen möchtest.
Wie lange ging oder wie war dann dein Weg daran? Weil ich, wenn ich es richtig verstanden habe, von der Uni ins Schlachtfeld, 2 Jahre Vollgas, danach wahrscheinlich ein paar Tage weiter Schlachtfeld, um wieder weiterzugehen.
Dann war die Inauguration, Obama wurde eingeschworen, Hand auf die Bibel vorm Kapitol, wir standen alle unten, haben zugejubelt. Und da habe ich den Flieger gesetzt, bin nach Deutschland gegangen und habe im Bundestagswahlkampf 2009 gearbeitet. Ich hatte einfach Feuer gefangen für Kampagne und ich dachte mir, wunderbar. Wir haben gerade Yes We Can, beste Kampagne aller Zeiten oder zumindest seit John F. Kennedy gemacht. Eine Milliarde Dollar innerhalb von 1,5 Jahren ausgegeben, Team von 5000 Leuten aufgebaut. Dieselben Learnings nehme ich jetzt und bringe die in den Bundestagswahlkampf ein. Und musste natürlich auch die Erfahrung machen, dass nicht jede Kampagne gleich ist, dass die Rezepte, die hier funktionieren, nicht zwangsläufig auch in Deutschland funktionieren. Insofern war dort eben die nächste Lernkurve dort, die nicht ansatzweise so einen krönenden Abschluss hatte wie 2008.
Und hast du dann für dich damals, ich vermute mal mit Anfang 20, warst du dann so angezündet, dann bist du weiter, hast vielleicht den ersten Rückschlag bekommen.
Ja.
Wie ging aber dann deine Karriere, dein Weg weiter, da auch deine Stimme zu finden, die du jetzt ja auch sehr klar hast?
Ja, und ich glaube, ich habe, wie gesagt, Bundestagswahlkampf gemacht, habe danach unterschiedlichste Organisationen gearbeitet, habe für eine Umweltorganisation gearbeitet, die zum Weltklimagipfel damals nach Kopenhagen geflogen ist und dort Kampagne gemacht für Klimaschutz. Ne? Und dann ging es weiter mit unterschiedlichen Mandaten für Politikerinnen und Politiker. Dann kamen irgendwann Startups dazu, Unternehmen dazu. Was ich für mich rausgefunden habe, ist, ich liebe die gute Geschichte, gutes Storytelling. Zu überlegen, du hast eine Idee, du bringst unterschiedliche Fähigkeiten mit. Wie muss man die Geschichte so erzählen, dass sie bei meinem Gegenüber ankommt? Ob das jetzt eine Person ist oder ob es halt ein ganzes Stadion ist oder eine ganze Nation. Wie ist es abends in eine Talkshow reinzugehen und eine klare Überzeugung zu haben, ein klares Ziel zu haben, was du eben auch mit diesem Auftritt erreichen möchtest. Zu wissen, da wird scharf geschossen und die Kugeln fliegen von allen Seiten. Ne? Das hat mich absolut fasziniert. Und ich glaube, Organisation und Personen zu finden, die eben genau diesen Anspruch haben, den Wunsch zu gestalten zu haben und die zu unterstützen, so wie ich es damals mit Barack Obama gemacht habe, das ist das, was mir unheimlich viel Energie gibt. Das mache ich für eine Organisation namens Joint Politics, die zukünftige politische Talente und natürlich auch die zukünftigen Politikerinnen und Politiker unterstützt und denen versucht, die Weggabel besser zu gestalten, wie sie dort auch reinkommen. Oder eben auch mit Unternehmerinnen und Unternehmern, die eine gute Idee haben. Das sind Aspekte, die ich gerne mache und wo ich gerne meine Kompetenzen mit einbringe.
Wenn so ein Unternehmer zu dir zukommt und sagt, wir haben eine geile Idee oder eine geile Vision. Ich nehme mal unseren Weg. Wir wollen Top-Arbeitgeber schaffen. Das ist unsere Mission, wo wir richtig viel Spaß dabei haben. Wie läuft aber sowas ab? Also wie fängst du bei dem an, da Klarheit gerade in diese Werte, in diese Story reinzubringen? Oder wie ist da so ein Ablauf?
Es ist immer die Frage, wie viel Zeit haben wir? Was ist das Ziel? Aber wenn du sagst, ich habe gerade einen Anruf bekommen, ich muss heute Abend in einer Talkshow sein. Und es ist irgendwie 16 Uhr und du sitzt gerade.
Ach, sowas gibt es auch. Das heißt, es sind nicht nur langfristige Themen, sondern ich bin eigentlich schon hier noch auf der Toilette. Gib mir nochmal einen Tipp.
Ja, aber genauso. Ich sitz im Zug auf dem Weg zum Studio. In 2 Stunden geht's los. Ich habe gerade noch gehört, der und der ist auch noch mit in der Talkshow. Ich glaube, das könnte heiß werden. Können wir einmal kurz alles durchgehen? Dann machen wir die Messagebox auf und überlegen, was ist es, was du rüberbringen willst? Wo wird scharf geschossen? Wie kannst du möglicherweise hier eine Wendung mit reinbringen? Die andere Variante ist, keine Ahnung, du rufst mich, bei dir ist kein Problem, aber jemand ruft mich an, sagt, ich spreche nächste Woche auf dem Founder Summit oder auf dem Parteitag oder ich muss irgendwo eine Keynote halten oder ich habe im Endeffekt die Vorstandspräsentation und ich muss dort unser Projekt pitchen. Ne? Wie können wir sicherstellen, dass das, was wir rüberbringen wollen, auch ankommt? Und je nachdem, wie viel Zeit wir haben, machen wir entweder quick and dirty und versuchen, irgendwie die 3 Bullets in deinen Lauf mit reinzukriegen, dass du eben auch punkten kannst. Oder überlege uns wirklich, wie muss deine Positionierung aussehen, dass wenn du nächstes Jahr auf dem Parteitag stehen willst, dass du eben so positioniert bist, die richtige Botschaft gefunden hast, die Glaubwürdigkeit aufgebaut hast, rhetorisch so fit bist, weißt, wie man Teleprompter liest, wenn du vom Teleprompter ablesen möchtest oder eben auch freisprechen kannst. Was brauchst du, um in diesen 10, 15, 30 Minuten, in diesen 90 Minuten Talkshow, was auch immer es ist, die maximale Leistung abrufen zu können und eben diese Klarheit, über die wir gerade gesprochen haben, für dich eben auch ganz klar gezogen hast und in dir ruhen kannst, dass einfach die Kugeln hoffentlich wie in der Matrix in Zeitlupe auf dich zufliegen und du nicht ins Schwitzen gerätst, sondern einfach wunderbar parierst und dein Ding machst.
Das heißt, aus Arbeitgeberperspektive arbeite ich meine Kernbotschaften aus oder auch als Dienstleisterperspektive und schaue, was gibt es theoretisch für Gegenthesen, wie ich die dann auch handle, dass ich à la Matrix, um dein Beispiel zu nehmen, quasi die Kugel, bevor sie abgedrückt wird, schon antizipiere.
Ich meine, im Endeffekt, so Storytelling ist in aller Munde, alle sprechen über Storytelling, es ist wahrscheinlich der schwammigste Begriff überhaupt, weil alles irgendwie zu Storytelling gehört. Aber schlussendlich kann man sich ja, glaube ich, einfach an einem simplen Konstrukt orientieren und sagen, wo stehe ich heute? Wo will ich hin? Wie komme ich von A nach B? Das ist schlussendlich der Kern einer jeden Geschichte. Ne? Wenn du ein Unternehmen startest, wo bin ich heute? Wo will ich hin? Die Geschichte, die wir erzählen, ist, wie komme ich von A nach B? Und die Geschichte wird natürlich dann interessant, wenn du sagst, es ist kein linearer Weg nach oben, sondern natürlich hat es Höhen und Tiefen, ne? Die Peaks und auch die Täler. Und wenn ich eine gute Geschichte erzählen will, dann erzähle ich natürlich nicht nur meine eigene Geschichte, sondern ich überlege, welche Charaktere muss ich eben auch mit aufs Spielfeld draufziehen. Ne? Wo ist dann möglicherweise der Fels, der im Weg liegt? Ne? Wo kommt möglicherweise eine Schlacht um die Ecke, die ich noch bestreiten muss? Wer sind die Protagonisten? Wer sind die Antagonisten? Wer sind aber möglicherweise eben auch meine Verbündeten? Ne? Die Helfer, die Elfen, die dich auf diesem Weg eben auch begleiten. Und es soll nicht zu esoterisch klingen. Aber das ist, glaube ich, so die klassische Heldenreise, wie wir sie aus jedem Film kennen, egal ob es keine Ahnung, Herr der Ringe ist oder Harry Potter ist oder Star Wars ist, was auch immer du gerne schaust. Aber das ist ja quasi die Grunderzählstruktur, die in jedem Kinofilm drin vorkommt oder in jeder Serie. Und ich glaube, wenn du es gut machst, dann überlegst du dir nicht nur, was ist meine eigene Geschichte oder wenn du ein Arbeitgeber bist, was ist die Geschichte unseres Unternehmens, sondern du überlegst vielleicht auch, welche Zielgruppe möchte ich erreichen? Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die ich rekrutieren möchte oder eben auch der Kunde und die Kunden. Was ist denn dessen oder deren Vision? Welches Ziel wollen die erreichen? Du hilfst denen A, dieses Ziel zu identifizieren und auch greifbar zu machen. Und jetzt hilfst du denen eben auch, den Weg zu beschreiben. Wie komme ich von A nach B? Die haben ja alle einen Brocken, einen Fels, irgendein Hindernis im Weg liegen. Und deine Aufgabe ist, glaube ich, plausibel zu machen, dass wenn ich oder du an deren Seite bist, ne, dass wir von A nach B kommen. Wird es leicht werden? Nein. Wer will auch schon leicht haben? Aber wir werden ankommen und ich kann dich mit auf dieser Reise begleiten. Das ist, glaube ich, die Grunderzählstruktur. Und da gibt es, glaube ich, einen Haufen Mittel, Taktiken, Wege, wie man dorthin kommt, die für sich zu finden. Und wenn wir zwei zusammenarbeiten würden, würden wir uns wahrscheinlich erstmal anderthalb, zwei Stunden unterhalten. Und ich würde dir sehr, sehr viele Warum-Fragen stellen. Ne? Warum ist es so? Warum hast du diese Idee? Wie bist du dazu gekommen? Du erzählst und dann sage ich, aber warum? Aber warum? Aber warum? Und so kommen wir tiefer an den Kern vom Kern. Irgendwann haben wir den Kern isoliert. Irgendwann gehen wir rüber, was ist der Zeitgeist, was ist das, was die Leute gerade sprechen. Dann versuchen wir, die zwei miteinander zu verschmelzen und eine plausible Geschichte zu erzählen, die natürlich wahr ist, aber die dann auch so interessant erzählt wird, dass andere Leute eben auch zuhören wollen.
Kleiner Impuls an der Stelle aus wieder Arbeitgeberperspektive. Die wenigsten, jetzt sehe ich mal wirklich, das eine ist das Marketing des Unternehmens, das ist das andere der Kern der Arbeitgebermarke. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo es wichtiger denn je ist, einen sehr klaren Arbeitgebermarkenkern zu haben, wo ich mich wirklich differenziere, jetzt weg von allen monetären Themen, hin zu dem, was will ich erreichen, wie ticken wir, was machen wir.
Ja.
Und ich finde, du hast ja gerade, ich nehme mal deine Warum-Warum-Warum-Taktik, das wäre was, wo jeder für sich, warum bist du eigentlich Arbeitgeber?
Ja.
Also warum gibst du, was ist dein Ziel dahinter, was willst du bereichern, was bietest du anderem, wie sie sich dann wertgeschätzt fühlen, wie sie sich bei dir irgendwie fair behandelt werden, weil viele oder ich sag mal sehr wenige Arbeitgeber haben da den Mut, da mal wirklich nach draußen zu gehen. Ja. Auf der anderen Seite, und das ist immer das Warum, den Mangel, ich habe keine Leute, die zu mir passen. Und deswegen finde ich den Tipp schon mal sehr gut, sich einfach anderthalb Stunden Warum zu fragen.
Ja.
Jetzt kann jeder mitnehmen. Aktuelles Thema, man kann von ihm halten, was man will. Was kann ich denn als Arbeitgeber von Donald Trump lernen? Was macht er gerade richtig? Das ist, by the way, ein guter Podcast-Titel.
Ja.
Was du als Arbeitgeber von Donald Trump und Barack Obama lernen kannst.
Großartig.
Genau in dieser Kombination mit Julius.
Ja, ich liebe es. Ja, ich sehe auch schon das Cover. Wir zwei, Donald Trump, Obama auf der anderen Seite.
Machen wir genauso.
Großartig. Ja, ja. Was können wir von Trump lernen? Ich finde, Trump, glaube ich, hat eine brutale Klarheit und auch Authentizität. Ne? Verfügt auch über Charisma. Aber vor allem eben hat er eben diese Botschaft. Ne? Und wir haben eben gerade über diesen Story Arc, diesen Spannungsbogen gesprochen. Quasi die Heldenreise, wo kommen wir her, wo wollen wir hin? Das ist ja das, was in dem Slogan von Donald Trump, MAGA, Make America Great Again, drinsteckt. Ne? Wo kommen wir her? Amerika war mal großartig. Ne? Wo wollen wir hin? Wir wollen Amerika wieder großartig machen. Zwischendrin liegen halt ein Haufen unterschiedliche Themen. Die Migration ist ein Thema, das er immer wieder aufgeführt hat. Er sagt, Handel ist eine absolute Katastrophe. Die ziehen uns alle über den Tisch. Deshalb brauchen wir die Schutzzölle. Er sagt, unsere Sicherheit ist nicht mehr gegeben. Deshalb brauchen wir eben auch Grönland oder Venezuela. Oder wir müssen auch im Iran im Endeffekt dafür sorgen, dass der Iran keine nuklearen Waffen bekommt. Ne? Dass das alles so nicht zutreffend ist. Dass er natürlich maßlos übertreibt, teilweise eben auch lügt. Ne? Auch ich glaube, das ist offensichtlich und es wird jeden Tag, die diese Präsidentschaft länger andauert, auch noch offensichtlicher. Aber ich glaube, während des Wahlkampfs, dieser Kampagnenperiode, hatte er eben diese Klarheit. Und vor allem war er eben nah an der Zielgruppe dran, die gesagt haben, ich habe nicht mehr so viel im Geldbeutel wie früher. Die Inflation ist was, was jeder gespürt hat. Ja, unter Joe Biden, in der Nachphase von Covid, dass die Leute gesagt haben, ich bin früher zu Walmart gegangen, zum Supermarkt und habe für $100 einen vollen Einkaufswagen bekommen. Jetzt bekomme ich für $100 nur noch einen halben Einkaufswagen. Das hat sich für mich signifikant verschlechtert. Und da hat Trump den Finger in die Wunde gelegt und hat gesagt, das können wir alles ändern. Ne? Dafür machen wir Protektionismus. Dafür hauen wir Schutzzölle eben auf die deutschen Autos oder den chinesischen Stahl drauf. Ne? Dafür machen wir diese ganzen unterschiedlichen Maßnahmen, die er angekündigt hat. Jetzt ist er ein Jahr im Amt. Die Umfragewerte zeigen relativ deutlich, dass er sogar noch unbeliebter ist als Joe Biden zu diesem Zeitpunkt. Dass die Inflation nochmal angestiegen ist, selbst im Vergleich zum Rekordwert von Joe Biden. Aber wenn du mich fragst, was kann ich lernen? Es ist eine klare Erzählung, an der Trump festgehalten hat. Make America Great Again. Hüte gedruckt hat, T-Shirts gedruckt hat, das auf jeder Veranstaltung, bei jedem Interview wiederholt hat. Und das quasi als Korsett, als Framework gedient hat, um die unterschiedlichsten Aspekte eben auch mit einfließen zu lassen. Das würde ich jedem und jeder auch mitgeben. Überleg dir, was ist deine Geschichte? Wo kommst du her? Wo willst du hin? Und wie kannst du jetzt, egal welches Thema, nutzen, um diese Geschichte immer wieder größer zu machen?
Und auch zu bestärken. Ne?
Und sie wieder zu bestärken. Das ist quasi so, du hast den einen Bogen und jetzt brauchst du die Pfeiler, die diese Geschichte eben stabilisieren. Und das hat Trump, glaube ich, extrem gut gemacht, genauso wie es auch Obama 2008 gut gemacht hat.
Okay. Du hattest vorhin, ich habe das im Panel, hattest du so ein bisschen erzählt, wie er sowieso seine Spieler an den verschiedenen Stellen gut positioniert.
Yes.
Geh da gerne nochmal ein bisschen drauf ein, das war spannend.
Wir haben vorhin in diesem Panel über Aufmerksamkeit gesprochen. Und es ist ja schon auch die Aufgabe eines Präsidentschaftskandidaten, und auch einem Unternehmer, der möglicherweise noch mal größer werden möchte, wachsen möchte, neue Märkte erschließen möchte. Aufmerksamkeit kann zumindest ein Hebel sein. Wie gesagt, im Wahlkampf ist es absolut essentiell, dass du sie bekommst, weil du ja kommunizieren möchtest, vorkommen möchtest, deine Ideen präsentieren möchtest. Und die Frage ist natürlich, wie bekomme ich diese Aufmerksamkeit? Und bei Trump ist natürlich so eine Kombination aus maßloser Übertreibung, aus extremer Zuspitzung, aus der Bereitschaft, Dinge zu sagen, die so ungewöhnlich sind, dass man natürlich zwangsläufig auch hinschaut. Aber eben auch Dinge anzusprechen, die vielleicht so vorher nicht thematisiert wurden. Auch das muss man fairerweise mit dazu sagen. Aber ich glaube, was Trump verstanden hat, ist, dass wir natürlich auch alle irgendwie entertained werden möchten. Der Trump-Wahlkampf war Infotainment. Da waren viele politische Informationen mit drin, aber sie waren verpackt auf eine Art und Weise, dass wir natürlich auch dranbleiben wollten. Insofern, die Analogie, die ich versuche zu machen, ist zu sagen, dass Trump quasi Präsident auf dem Papier ist, aber in Wirklichkeit der Produzent seiner eigenen Netflix-Reality-Show ist. Er ist derjenige, der sich überlegt, wer sind die Charaktere? Welche unterschiedlichen Staffeln produzieren wir? Und er hat quasi 4, 5 unterschiedliche parallel laufende Staffeln. Ne? Du hast die außen- und sicherheitspolitische Staffel, wo es um Venezuela oder den Iran oder China geht. Dann hast du natürlich noch die innenpolitische Staffel, wo es über, keine Ahnung, die sozialen Themen geht, ne? Steuersenkung und all diese Themen. Dann hast du die innere Sicherheitsstaffel mit Kristi Noem und Homan und anderen, wo es um die Mauer und Eis geht. Und überall hast du natürlich Protagonisten, du hast Antagonisten. Du hast ein komplettes Kabinett, das du als Charaktere eben auch verwenden kannst. Und ich will nicht irgendwie das Ganze nur ins Lächerliche reden und sagen, das ist alles Netflix, weil es natürlich um harte Politik und die Schicksale von Menschen geht. Aber ich glaube schon, dass man 24 Stunden Trump schauen kann. Die Tweets, die Truth Social Posts, die Interviews, die Reden, die Pressekonferenzen, die ganze Berichterstattung. Und alles dreht sich in einem Orbit darum. Und du hast in jedem Tag quasi all diese unterschiedlichen Staffeln, die bedient werden. Und jedes Mal gibt es einen Cliffhanger. Jedes Mal gibt es ein Ultimatum. Wenn bis morgen nicht das passiert, dann werde ich das. Morgen kommt der Gerichtsprozess zum Supreme Court. Werden die das wieder kassieren, was Trump gerade angekündigt hat? Überall ist ein Cliffhanger. Überall spitzt Trump nochmal nach. Überall sagt jemand was. Irgendwo schießt jemand gegen Trump. Dann weißt du natürlich, es gibt auch wieder eine Reaktion von Trump. Und so kannst du natürlich 24 Stunden locker damit verbringen, einfach nur zu sagen, wie geht die nächste Folge weiter von Trump? Und es ist alles in Echtzeit. Es ist alles hochgradig relevant, weil es uns alle betrifft, ob es eben Krieg oder Frieden im Iran gibt, ob die Straße von Hormuz offen ist oder nicht offen ist, ob unsere Spritpreise nach oben gehen. Und wir bleiben dran und sind quasi gefangen in dieser Reality-TV-Show, die eine maximale Relevanz hat und natürlich auch maximale Spannung mit sich bringt.
Wie groß ist das Team hinter so einem Donald Trump, die diese ganze Netflix-Filmreihe mit durchdenkt und mit auf der Agenda hat, weißt du das?
Ich meine, da sind natürlich eine Reihe von Leuten dran. Er hat einen Kommunikationschef, er hat eine Pressesprecherin, Carolyn Leavitt und, die natürlich alle mitarbeiten. Aber schlussendlich, glaube ich, ist es schon auch sehr viel Donald Trump. Der ist sein eigener Pressechef, der ist sein eigener Social Media Manager, er ist sein eigener Redeschreiber. Der macht ja im Endeffekt doch viel selber. Und das sieht man auch, wenn man sich die Posts anschaut, dass halt oftmals auch ein Rechtschreibfehler drin ist. Mhm. Das heißt, da ist kein ganzes Bundespresseamt, die nochmal alles gegenlesen, 22 Mal checken, mit den Juristen alles überprüfen, bevor es dann auch veröffentlicht wird, sondern es gibt eine wunderbare Serie, die man gerne schauen kann, wenn wir hier aufgehört haben, auf keinen Fall jetzt wegklicken, aber da gibt eine wunderbare Doku über Trump und den Wahlkampf. Und dort wird gezeigt, wie Trump mit seinem Wahlkampfstab zusammensitzt, während Kamala Harris gerade die Nominierungsrede auf dem Parteitag der Demokraten an. Trump sitzt, so wie wir gerade sitzen, irgendwo in Mar-a-Lago, gibt einen großen Fernseher, wie gesagt, drei Kameras, die ihn dort begleiten. Und dann spricht Kamala Harris und die kommt auf die Bühne und sie sagt, thank you, es ist ein Standing Ovation, sie sagt, thank you. Ne? Sagt irgendwie 15, 17 Mal thank you. Und Trump sagt dann irgendwann, how many times is she gonna say thank you? Ne? Ist komplett absurd, wie oft die sich bedankt. Und dann sagt er, you, get a laptop. Und dann kommt eben eine Assistentin, macht den Laptop auf und er schreibt so, write this, all caps, also alles Großbuchstaben. Und sagt so, how many times is she gonna say thank you? It's ridiculous. Ne? Get it out right now. Drückt auf senden, tweet es draußen. Ne? Insofern, ich glaube nicht, dass dort irgendwie den Kalender gibt. Da gibt es nicht irgendwie, keine Ahnung, ein HubSpot-Tool, wo man sagt, hier machen wir unseren Redaktionsplan. Da lebt nicht ein Post irgendwie eine Woche lang in irgendeinem Excel-Kästchen, bevor mir dann mein Redaktionskalender sagt, na, nächste Woche Dienstag um 9.23 Uhr geht eben folgender Post live. Sondern das ist Echtzeit. Hier ist was passiert. Trump sagt, wie kann ich diesen Moment definieren? Ihn einordnen, ihn frame, ihn so positionieren, dass meine Unterstützerschaft versteht, worum es gerade geht und eben sofort mein Spin eben auch drauflegen. Trump sagt, ich attackiere nonstop. Steve Bannon, sein Chefberater, hat gesagt, attack, attack, attack. Muzzle velocity, also im Endeffekt die Geschwindigkeit, die die Kugel hat, wenn sie aus dem Lauf rauskommt, wo die Geschwindigkeit am höchsten ist. Du willst flooding the zone machen, jeden Tag so viel Content produzieren, dass du quasi dominierst und definierst, worüber Leute sprechen. Das ist das, was Trump gemacht hat. Jeden Tag eine Executive Order, jeden Tag ein Dekret, jeden Tag eine große Unterschrift über irgendwas, teilweise fünf am Tag. Und alle springen über die ganzen Stöckchen drüber, die Trump hinhält. Und er definiert damit, was morgen die News sind. Er postet was, auf CNN kommen sofort sechs Köpfe in diesen unterschiedlichen Kästchen und sprechen darüber, was der Präsident gerade gepostet hat. Ne? Und das ist, glaube ich, eine Strategie, die man sich zumindest anschauen muss. Und wenn man das Ziel hat von Wachstum, ist natürlich schon auch die Frage, hoffst du, dass die Leute zu dir kommen oder gibst du im Endeffekt die Agenda vor? Gibst du vor, worüber Leute denken sollten? Definierst du die Probleme, die für deine Zielgruppe relevant sein sollen, um dann im zweiten Schritt diese Probleme auch lösen zu können? Das ist das, was Trump gemacht hat im Wahlkampf, das ist das, was Obama auch ein Stück weit gemacht hat. Und das ist zumindest ein Rezept, das bisher funktioniert hat. Weiß ich, ob es morgen noch funktioniert? Nein, aber heute scheint es zumindest noch zu funktionieren.
Was ist das eine Stückchen, was du in die Suppe der deutschen Wirtschaft reinwürzen würdest, wo du denkst, ist es Mut, was die deutsche Wirtschaft dort braucht, um so rauszugehen? Ist es Klarheit in der eigenen Haltung? Ist es Klarheit in der einzelnen Werte? Was wäre so das Thema, wo du sagst, die deutsche Wirtschaft kann aus diesen ganzen Perspektiven, die du jetzt gebildet hast, dieses eine Gewürz mit reinigen?
Ja, keine Ahnung. Die deutsche Wirtschaft ist natürlich auch immens groß und es gibt große Unterschiede oder zumindest Nuancen dazwischen. Aber ich glaube, wenn ich mir die Historie anschaue, ist doch unfassbar, was wir erreicht haben. Du hast vorhin gesagt, Deutschland ist Basketball-Weltmeister geworden. Ich meine, wer hätte... Ich bin 43 Jahre alt, ich habe Großteil meines Lebens mit Basketball verbracht. Wer hätte jemals gedacht, dass Deutschland Basketball-Weltmeister werden kann? Ne? Ich meine, jetzt mal ehrlich, wer hätte gedacht, Deutschland wird eines Tages, gewinnt gegen Amerika und wird Basketball-Weltmeister? Wenn wir Basketball-Weltmeister werden können, glaube ich, können wir alles schaffen. Meine ich ernst. Wenn ich mir anschaue, was wir... das Wirtschaftswunder, was wir in der Nachkriegszeit möglich gemacht haben, was wir in kürzester Zeit erreichen können, if we put our mind to it, wenn wir uns wirklich nur dahinter klemmen. Ich glaube, Unfassbares möglich. Ne? Was hier Founders Summit, was diese zwei Brüder hier groß und hochgezogen haben, ist unbeschreiblich. Dementsprechend, ich glaube, die Fähigkeit ist da, die Intelligenz ist natürlich da. Grit ist, glaube ich, auch da. Und ab und zu, glaube ich, hilft es, wenn man beschreibt, was man vorhat, Leute mitnimmt, vielleicht auch ein Ticken kreativer wird und es nicht nur so macht, wie es alle immer vor einem gemacht haben, sondern sich überlegt, wie ist die Kommunikation von heute? Wie muss ich die Geschichte heute erzählen? Und ich habe da zwangsläufig nicht die Antwort drauf, du vielleicht, aber morgen wird es anders sein als heute. dort ins Risiko zu gehen. Wer hätte gedacht, dass irgendwie ein Mitte-70-jähriger Donald Trump damals irgendwie Twitter dominiert und dieses Medium für sich entdeckt? Es gibt 1000 Plattformen, es gibt 1000 Möglichkeiten zu kommunizieren. Du musst nicht in die Öffentlichkeit gehen, du kannst vielleicht auch intern machen. Aber du musst eben überlegen, weiß ich, wofür ich stehe? Und wenn du es für dich rausgefunden hast, mit aller Brachialität irgendwie rausgehen und dann eben auch sicherstellen, dass Leute diese Botschaft hören. Es ist viel da, zeigt es, das wäre zumindest mein Ansatz.
Und sucht euch optimalerweise ein Team, was das unterstützt, weil das ist am Ende, ich glaube, das hat euch damals den Wahlkampf ausgemacht. Absolut. Hätte einer gesagt, yes, weiß nicht, ob wir kennen, dann wäre der wahrscheinlich, wäre automatisch gegangen, weil er sich wohlgefühlt hätte.
Und Obama hätte wahrscheinlich den Wahlkampf alleine auch nicht gewonnen. Ne?
Ja.
Er war im Endeffekt die treibende Kraft, aber das Team ist natürlich absolut essentiell. Und ich glaube, gerade wenn es hart auf hart kommt, wenn alles gut läuft, dann kriegst du auch viel alleine hin. Aber wenn es hart auf hart kommt, ist es gut, wenn du noch 2, 3 Leute dabei hast.
Vielen Dank. Wir werden gerne auch deine Webseite verlinken. Wer sagt, okay, hey, meine Story, die darf noch ein bisschen gerundet werden, die darf da ein bisschen Support machen. Geben wir das gerne weiter. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, das ist selbstverständlich hier auf diesem Kongress. Dir wird nicht langweilig, hast einiges vor. Ich freue mich, weiter von dir zu hören, dich zu verfolgen und wünsche dir alles Gute dabei.
Vielen Dank. Danke für die Einladung. Großartig.
Das war der Top-Arbeitgeber-Podcast Personal und Führung im Fokus. Wenn du Personal strategisch und führungssystematisch aufstellen willst, dann bleib dran. Der Top-Arbeitgeber-Standard ist das neue Normal und du bestimmst, ob dein Unternehmen dazugehört.